Das ist Martin Rost, ich komme vom Unabhängigen Landesamt für Datenschutz. Ich rede schnell, ich kann das mir auch nicht abgewöhnen, da will ich mir auch nicht mehr abgewöhnen, ich brauche das selber zur Selbsterotisierung. Ich habe gestern vernommen, ich arbeite für Herrn Weichert und das wurde als Lieblingsdatenschutz hier bezeichnet, das freut mich natürlich sehr. Astreine Organisation, muss ich nochmal sagen. Super Atmosphäre, gestern das Politbashing hat mir sehr gut gefallen, da bin ich auch schon voll im Thema. Der Moderator hatte gestern Abend zum Höhepunkt der Veranstaltung die Regel ganz am Ende geändert. Der Loser des Abends, der Letzte, hat auf einmal wieder eine Chance, denn es wurde die Regel mittendrin geändert. Der Letzte, der jetzt die letzte Frage stellen kann, der soll gewinnen. Und tatsächlich hatte er gewonnen. Großes Lachen, das war sehr schön. Und das ist ein Teil meines Themas, weil das ist ein Kontingenzaspekt. Und ein perfekt integres System, das perfekt integer wäre, hätte dieser Regelverstoß, wäre nicht zugelassen gewesen. Und das wäre ein Verlust gestern Abend gewesen. Und genau das ist sozusagen der Kern meiner Message hier. Ich möchte eine ganz kurze Geschichte des Datenschutzes bringen. Dann IT-Grundschutz, mal was zu erzählen. Einige von Ihnen können das kennen. So ticken über Rechtszentren, wenn die versuchen, einfach einen vernünftigen, beherrschbaren Rechtszentrumsbetrieb aufzubauen. Dann sage ich, das ist das Entscheidende. Ich möchte die 6 elementaren Schutzziele formulieren, die ihren Grund haben an der TU Dresden hier bei Professor Fitzmann. Das habe ich einfach ein bisschen weiterentwickelt, was er da mal angefangen hat. Kann er mich darauf angesprungen, also Datenschutzszene. Und dann die Frage, was das Ganze bringt. Ich sehe das ja nicht. Also ich ganz kurz, Datenschutz 1890, The Right to Be Let Alone. Das wirklich in Amerika zu sagen, ich will in Ruhe gelassen werden. Das ist natürlich noch die Vorstellung des Wilden Westens, dass man an der Ranch, dass Ben Cartwright in 1 Kilometer Entfernung oder ich weiß 10 Kilometer Entfernung seinen Post quasi auf und in Ruhe gelassen werden will. Und das wurde zum ersten Mal dort formuliert von einem Rechtsanwalt, der sich darüber geärgert hat, dass seine Tochter mit der ersten Kodak-Kamera, das war so eine Schnellbildkamera, also die entwickelt recht schnell war, in der New York Times, glaube ich, erschienen ist. Das hat ihn sehr geärgert. Also fing das an. Dann haben wir die informationelle Selbstbestimmung, 73, erstes Datenschutzgutachten für den Bundestag. Dann haben wir die ab Mitte der 70er Jahre Einrichtung eines Datenschutzbeauftragten. Aus einer Bürgerbewegung wird auf einmal richtig eine Organisation. Wir haben das Volkszählungsurteil 1983, Recht auf informationelle Selbstbestimmung als Grundrecht. Das ist sozusagen der paradigmatische Kern des Datenschutzes, des institutionalisierten Datenschutzes und des rechtlichen Umgangs mit Datenschutz. Mitte der 90er Jahre, bis dahin, Mitte der 90er Jahre waren Datenschützer Technikfeinde. Technik war böse, jede Datenbank war böse. Das konnte man in den 90er Jahren nicht mehr so richtig aufrechterhalten als Datenschützer, als organisierter Jurist. Sondern man musste jetzt irgendwie einen Schwenk machen und machte dann die Pointe in die genau Gegenrichtung. Datenschutz durch Technik, Privacy Enhancing Technologies. Verschlüsselung, Signaturen, Identity Protector, das waren die Themen, die dann in den 90er Jahren aufkamen. Und die zumindest 50%, die Hälfte der Datenschutzinstitutionen dann auch ergriffen hat als Idee. Einige haben es immer noch nicht. Dann haben wir ab 2000 Ökonomisierung des Datenschutzes, nämlich dass Privacy, sich als Organisation an Datenschutz zu halten, als Staat oder als Unternehmen, dass das Mehrwert bringt. Das heißt, es lohnt sich, an Datenschutz zu halten. Und wir haben in der technischen Entwicklung das nutzerkontrollierte Identity Management, das maßgeblich hiermit in Dresden, von der TU Dresden, mitentwickelt worden ist. Arnon Server, den kennen Sie, also kann ja vielleicht sagen, der Vorgänger vom Tor. Ich war der Admin, der das Ding hier in Dresden 2001 vertrieben hatte als Erster. Dann haben wir 2006 eine weitere Drehung im Datenschutz. Datenschutz durch Datenschutz in die Prozesse, die Datenschutzer entdecken ITIL, COBIT und BSI-Grundschutzkataloge und zwar richtig auch methodisch. Dann haben wir das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, Gewährleistungsgrundrecht auf Integrität und gestern haben wir das eben auch gesagt, ist nicht nur Integrität, sondern auch Vertraulichkeit. Das heißt, der Staat muss gewährleisten, das ist ein wichtiger juristischer Satz, der Staat muss gewährleisten, dass Bürger dieses Grundrecht auch wahrnehmen können. Das ist alles, worüber wir auch diskutiert, was das alles heißt. Und jetzt ab Sommer, jetzt haben wir drin, deswegen bin ich hier, weil ich jetzt unbedingt von der Technikszene hinschmeißen möchte, die soll das mit anfangen, dass es spezifische Datenschutzschutzziele gibt, die sich nicht in Datensicherheit auflösen. Die lassen sich nicht auflösen in Vertraulichkeit, in Integrität und Verfügbarkeit, sondern wir haben speziellere Schutzziele. So, jetzt haben wir 7 Grundregeln, das mache ich jetzt nicht im Einzelnen durch, einfach aus Zeitgründen. Der Stand 2007 ist, was ist jetzt der Kern des Datenschutzes, das kann man nach draußen vermitteln, es ist super komplex. Wenn ich aber rausgehe, was muss ich denn vermitteln? Ich muss denen vermitteln, dass es darf keine Datenverarbeitung geben ohne eine Rechtsgrundlage. Das gilt vor allem für den öffentlichen Bereich. Jedes Datum, das irgendwie erhoben und rumgeschoben wird und verarbeitet wird, muss eine Rechtsgrundlage haben. Ja, das ist dann auch die bequemste Art und Weise, Datenschutz zu machen, indem man als Datenschutzmann rausgeht und prüft. Das ist auch mit meinem Job. Und fragen, wo ist die Rechtsgrundlage? Und dann, so, ja, dann war es das. Dann muss man eventuell das Verfahren auch einfach stilllegen, was aber selten noch passiert. Oder die Rechtsgrundlage wird dann einfach hergestellt, was aber aus einer Datenschutzsicht materiell oftmals gar nichts bringt. Man hat so eine Rechtsgrundlage, aber es ist trotzdem Mist, was da passiert. Dann ist das Zweite, was man braucht, eine Einwilligung, wenn man mit der Rechtsgrundlage nicht weiterkommt, wenn die Leute sich erschießen lassen wollen und sagen, ja, lass mich, erschieß mich, dann ist okay. Dann kannst du als Datenschutz auch nichts gegen machen. Zweckbindungsprinzip ist das Entscheidende. Beispiel, Polizei will ein Verfahren aufsetzen zur Vorgangsbearbeitung. Das heißt, Aufnahme von einer Anzeige und irgendwie eine Weiterverfolgung einer Anzeige. Das ist aber kein Recherchetool. Die dürfen darin nicht gucken, ob man darin vielleicht auch irgendwas findet, um dann wieder am Fall weiterzukommen. Das heißt, der Zweck des Verfahrens ist dann Vorgangsbearbeitung und nicht Recherche. Und dann muss man da sehr lange drum fighten. Die Zweckbindung ist, was draußen in der konzeptionellen Phase von Infrastrukturen angeht, ist der Kampf um die Zweckbindung ein ganz zentraler Punkt. Wird sehr unterschätzt. Aber im Grunde ist das Scharnier für alles. Erforderlichkeit, Datensparsamkeit, da steht ein ganzes Löschen drin. Wann löscht man? Datum meinen, ich will alles behalten, bitte nicht löschen. Und ich weiß nicht, ob ich nicht doch noch eine Struktur rausgewinnen kann, wenn ich dann ins Data Warehouse reingehe. Nein, löschen, es gibt Löschfristen. Die werden dann über Erforderlichkeit und Datensparsamkeit abgefrühstückt. Transparenz und Betroffenenrechte, das heißt, das Verhältnis zwischen dem Staat und dem Bürger ist latent unfair. Das ist kein faires Verhältnis. Der Staat sagt, das und das hast du zu tun. Das wird aber kompensiert, dieses latent unfaire Verhältnis, durch hohe Transparenzanforderungen. Dann musst du zumindest sagen als Staat, was du machst. Und dem, das ist auch meinem Eindruck, versucht der Staat wirklich weitgehend tatsächlich nahe zu kommen. Dann zumindest zu sagen, was er macht. In der Wirtschaft sieht es ein bisschen anders aus. Da ist im Grunde der Versuch, dass man im Grunde eine Win-Win, gutes Geld gegen gute Ware, dafür müssen wir aber nicht so transparent, was wir da eigentlich machen. Also Transparenz ist sehr wichtig. Und das ist auch eines der Schutzziele, auf das ich gleich komme. Datensicherheit, das ist das, wenn Sie über PGP nachdenken, über Hashen und so weiter nachdenken, das sind Datensicherheitsaspekte, nicht unbedingt. Das ist nur ein Teilaspekt dessen, was einen Datenschutz interessiert. Das heißt, also es ist nur ein Teilaspekt dessen, was Datenschutz interessiert. Und das Letzte ist Kontrolle. Das heißt, Beobachter der Beobachter, das sind Datenschützer genau, und unter anderem auch Verbraucherschützer, auch der CCC. Andere NGOs sind das, die beobachten die Beobachter und machen das auch immer besser. So, jetzt haben wir klassische Schutzziele, das werden Sie kennen. Das Schutzziel der Verfügbarkeit, das Schutzziel der Integrität, Vertraulichkeit, wie macht man das? Man ist bei Verfügbarkeit, macht man durch Redundanz, Integritätskontrolle über Hashwert-Vergleiche und Vertraulichkeit über Verschlüsselung, Logins und so weiter, das macht man. Und da kämpft man dann auch typischerweise drum als Techniker, dass das anständig alles gemacht wird. Aber das sind nur Aspekte der Datensicherheit. Das sind alleine, das ist auch eine Voraussetzung für Datenschutz, aber das ist nicht Datenschutz. Firewall-Administration, da kann man das erkennen, wo Datenschutz und Datensicherheit wirklich auseinandergehen. Wenn ich habe den Denial-of-Service-Attack oder irgendwas anderes als Verantwortlicher für die Firewall, muss ich wissen, was rein und raus geht. Alles. Aus Datenschutzsicht, nein, sag nee, du musst überhaupt nicht alles wissen. Oder wenn, will ich dabei sein, ich will mir genau wissen, was wir alles angucken. Hey, das brennt. Ja, du weißt, du willst als Datenschützer sagen, nee, du musst nicht wissen, was das Management gerade oder der Betriebsrat oder irgendeine andere Abteilung gerade macht. Das musst du nicht wissen. Das hat zur Analyse dieser Denial-of-Service-Attack nichts zu tun. An dieser Stelle ist Datensicherheit und Datenschutz keine Schnittmenge. Da geht es auseinander. Und es gibt viele Aspekte, wo es einfach auseinander geht. So, jetzt haben wir haben so ein paar Schutzziellisten. Die Department of Defense 1985 hat ja mal so Schutzziele ausgegeben, wie man einfach kritische Infrastrukturen bauen sollte und so weiter. BSI-Grundschutzkataloge ist das, was im Moment gemacht wird, wenn Rechenzentren einen professionellen Betrieb betreiben wollen. Und da gehe ich mal ganz kurz rein und zeige mal, was das so ist. Eigentlich geht es um Datensicherheit, wie man das hinkriegt. Man hat jetzt ein bisschen Datenschutz reingebaut, 2007. Es ist abgestimmt mit dem Bundesdatenschutzbeauftragten, das ist mit den Landesdatenschutzbeauftragten abgestimmt, mit den Aufsichtsbehörden. Datenschützer normalerweise, oder die Landesdatenschützer haben normalerweise die Zuständigkeit für den öffentlichen Bereich. Für den privaten Bereich sind es Aufsichtsbehörden. Das muss man auch wissen. Also. Ja gut. Und wir haben jetzt eine Abbildung von 13 Datenschutzgefährdungen und 16 Datenschutzmaßnahmen. Ich habe das mal ganz kurz aufgelistet, dass Sie sich das mal angucken, dass das eigentlich völlig unzureichend ist. Also, ja gut, gibt es ein Datenschutzmanagement, was immer das heißt. Materiell wird dazu gar nichts gesagt, was das heißen soll. Gibt es einen Datenschutzbeauftragten? Prüfung rechtlicher Rahmenbedingungen, ja gut. Festigung von technisch-organisatorischen Maßnahmen. Ich möchte das jetzt nicht einzeln durchgehen. Ich möchte mal zeigen, das sind im Moment, das wird auch mit dem BS, mit dem GS-Tool oder mit Very Nice aus dem Open-Source-Bereich, das ist ein Nachbau, kann man jetzt diese Abfragen einfüllen. Ah ja, daran muss ich auch denken. Und dann hat man am Ende eine Ampel, rot, gelb, grün. Und dann kann man sehen, wie so der Datenschutzzustand aus BSI-Grundschutzsicht, aus Datensicherheitssicht ist. Also Dokumentation der Zulässigkeit und so weiter. Okay. Das ist das GS-Tool, mit dem das ja typischerweise gemacht wird. Alle Organisationen oder sehr viele Organisationen seit ungefähr 2 Jahren arbeiten mit diesem Tool und gucken, wie stehen wir eigentlich sicherheitsmäßig? Erreichen wir die Schutzziele? Very nice ist das Open Source, der Open Source Clone. So, was ist das Problem damit? Also wir haben keinen Ausweis von Schutzzielen speziell auf Datenschutz gehen. Wir haben keine Operationalisierung von materiellen Datenschutz. Da wird einfach, wenn da steht, wir haben hier ein Sicherheitskonzept, da steht nur Titel drauf, dich Sicherheitskonzept, und da steht so ein bisschen Ausdruck aus dem BSI-Grundschutztool drin und so weiter, dann muss man das als Datenschutz rein formal betrachtet möglicherweise schon akzeptieren, was natürlich unzureichend ist. Dann auch unten die Frage, wie systematisch ist das alles gar nicht mit den Schutzzielen? Gibt es Relevanz, Validität, Reliabilität, Vollständigkeitsvermutung? Gibt es da irgendwas? Ist das nicht beliebig rausgegriffen? Also, jetzt haben wir, wenn man sich jetzt generell mal die Schutzziele anguckt, dann ist der Aufbau dieser Schutzziele sehr undurchsichtig. Die Wechselwirkung, und das ist jetzt auch gleich mal ein Einstieg für die zentrale Folie, die ich gleich habe, die Wechselwirkung der Schutzziele zueinander, dass nämlich Vertraulichkeit und Verfügbarkeit durchaus in einem Konfliktverhältnis stehen können. Was vertraulich ist, ist nicht unbedingt verfügbar. Und was verfügbar ist, ist nicht unbedingt vertraulich. Man fordert aber einfach Verfügbarkeit und Vertraulichkeit. Bitte alles verschlüsseln. Ja. Diese Untersuchungen, die methodischen Untersuchungen fehlen komplett in diesem Schutzkatalog. Also die Wechselwirkung zwischen den Systemen. Und dann noch die letzte Frage, wer darf eigentlich die Schutzziele ausrufen? Wieso sollen die eigentlich gelten? Also was ist das generierende Prinzip für Schutzziele? Was ganz gut ist an den bisherigen Verfahren, auch was man aus den Schutzzielenkatalogen des Department of Defense und der Common Criteria und auch vom BSI lernen kann, ist eigentlich die Methoden. Es werden Schutzziele unterschieden von Schutzmaßnahmen. Wie erreicht man die Ziele? Das ist eine sehr schöne methodische Geschichte. Wir haben von den Common Criteria eine Unterscheidung von Security Targets, also Anforderungen an Infrastrukturen, und Protection Profiles als Eigenschaften von Komponenten, dass man auch das auseinanderzieht methodisch. Und wir haben durch das GS-Tool, was ich eben ganz kurz gezeigt habe, können wir datenbankgestützte Modellierungen von Sicherheitsanforderungen mittlerweile auch darüber modellieren. Das heißt, das ist bewahrenswert, das muss man von diesen Geschichten lernen. Und jetzt die zentrale Frage, die Andreas Fitzmann hier von der TU, Marit Hansen und ich uns jetzt vor ungefähr einem Jahr nochmal gestellt haben: Lassen sich Schutzziele ausweisen, die speziell auf Anforderungen des Datenschutzes fokussieren und dadurch den Schutzzielkanon der Datensicherheitsschutzziele ergänzen und profilieren? Das war unsere Frage. So, und ich komme jetzt zu meiner zentralen Folie. Ich bin etwa in der Mitte. Die Wiederentdeckung von Andreas Fitzmann, dass Verfügbarkeit und Vertraulichkeit durchaus in einem Spannungsverhältnis stehen kann. Wie ich eben schon sagte, was verfügbar ist, ein Datum, eine Information, sagen wir auf dem System, kann dann nicht mehr unbedingt vertraulich sein und umgekehrt. Ich hatte als Datenschützer, wenn ich rausgehe und prüfe, aber immer so gesagt, ja, Verfügbarkeit interessiert mich ja gar nicht so, aber es muss vertraulich sein auf jeden Fall. Ich habe die innere Spannung da drin überhaupt nicht gesehen. Deswegen triggerte mich dieses Papier von Fitzmann vor einem Jahr ganz stark. Und Fitzmann hat in diesem Papier das als Dual ausgegeben. Er hat ein weiteres Dual genannt. Und dann ein weiteres Dual. Integrität, das sind jetzt die drei, Verfügbarkeit, Vertraulichkeit und Integrität, sind Schutzziele für kritische Infrastrukturen. Und hatte dann gefragt, was ist das Dual zur Integrität? Benjamin Kellermann ist nicht da, gestern war er da, ne? Benjamin hat das Papier gelesen. Weiß jemand, wie jetzt das Dual zu Integrität laufen könnte? Oder Fragezeichen? Wow, hier ist meine einzige vernünftige grafische Folie. Kontingenz. Das heißt, die Anforderung, dass ein perfekt integres System wahrscheinlich ein katastrophales System wäre aus Datenschutzsicht. Das muss man, und Andreas ist Datensicherheitsprof für Datensicherheit, dass ein Datensicherheitsmensch das so formuliert, das ist natürlich erstmal eine Provokation. Das heißt, das sozial bestehende Recht auf Lüge, gestern Abend bei Jeopardy, das Umschmeißen der Regeln, was dann zum maximalen Amüsement führt hat und so weiter, darf technisch nicht präformiert werden, dass es technisch nicht möglich ist. Es muss gelogen werden dürfen, weil die Lüge sozial funktional ist. Wenn die Technik auf immer in die Menschen hineinkriecht und dann sozusagen die Lüge nicht mehr möglich macht, haben wir ein Problem. Wir müssen auch als Datensicherheit oder als Datenschützer sowieso mal darüber nachdenken, wie wir auch Kontingenzmaßnahmen entwickeln können. So, das hat er aber Fitzmann noch weitergemacht. Er hatte die Verfügbarkeit der Verfügbarkeit formuliert. Das heißt, wenn eine Akte im öffentlichen Bereich ist, das ist ein schlagendes Beispiel. Wenn man also eine Akte hat, nützt das gar nicht. Sie ist verfügbar, aber man findet sie nicht. Problem. Das heißt, man braucht ein abgeleitetes Schutzziel, nämlich die Findbarkeit. Die in einem Selbstbezug der Verfügbarkeit und genauso auf der anderen Seite Vertraulichkeit der Vertraulichkeit verdeckt hat. Das heißt, komme ich zu. Wir haben dann. Das waren jetzt Schutzziele, die elementaren Schutzziele, für die Informationsinhalte. Man kann auch, und das ist eine gewisse Tradition in dem Sicherheitswissenschaft, dass man auch für das Umfeld Schutzziele formuliert. Das heißt, wir wollen, so wie die Verfügbarkeit der Informationen, auch eine Erreichbarkeit der Kommunikationsteilnehmer hinkriegen. Wir haben dann die Vertraulichkeit der Kommunikation ist dann Anonymität, aber sie ist ja noch nicht unbeobachtbar. Das heißt, wenn ich den Tor benutze oder wenn ich Anon benutze oder wenn ich den Jap benutze, dann sieht man das ja. Das heißt, ich will eigentlich noch mehr. Ich will Unbeobachtbarkeit. Oder in der Organisation, die Tatsache, dass jemand zum Betriebsrat geht, ja, so, das Gespräch selber wird hoffentlich vertraulich sein, aber schon die Tatsache ist ja direkt genug. Das heißt, man braucht Unbeobachtbarkeit als ein abgeleitetes Schutzziel. Genauso für Integrität, Zurechenbarkeit von Kommunikation oder die Abstreitbarkeit. Nur weil in einem Log drinsteht, dass eine bestimmte Transaktion stattgefunden hat, muss sie noch nicht stattgefunden haben. Das ist ganz leicht. Die Kernelmeldung 546 auf dem Windows-Server, die mag stimmen, aber die Vertextung der DLL da drin, was dann im Log da drin steht, kann man trivial fälschen. Da kann man ein bloßes Nicht reinschreiben. Und schon hat man im Log das Gegenteil stehen. Das heißt, die Zurechenbarkeit von Logs zum Beispiel ist auch gerade problematisch. Ja. So. Das war jetzt die Situation von ungefähr einem halben Jahr. Fitzmann hatte versprochen, aus den elementaren Schutzzielen, Verfügbarkeit, Vertraulichkeit, Kontingenz und Integrität, kann ich euch weitere Schutzziele ableiten. Vom halben Jahr, dann dachte ich, oh toll. So, nun wollte ich wissen, leite uns mal bitte Datenschutzschutzziele raus. Dann haben wir vom halben Jahr uns hier in Dresden getroffen gehabt, mit ein paar Datenschützern aus den verschiedenen Landesdatenschutzbereichen. Und haben gesagt, so, jetzt löse mal dein Versprechen ein, zeig uns, löse uns aus den vier elementaren Schutzzielen auch die Datenschutzschutzziele raus. Das hatte Fitzmann so gesagt, nun kann ich nicht. Das müsst ihr selber machen. Ja. Dann wurde dann erstmal gesagt, ja, okay, dann machen wir mal eine Arbeitsgruppe und das wird halt ein bisschen dauern, vielleicht dauert das ein halbes Jahr und bis September sollten wir vielleicht irgendwie mal formulieren, was wir mal machen könnten. Und daraufhin habe ich mich dann also hingesetzt und habe zwei Schutzziele formuliert, die jetzt ganz heiß diskutiert werden, nämlich einmal Transparenz, ein Schutzziel des Datenschutzes. Da sind wir auch gut drin mit Datenschutz. Wir fangen Dokumentation bis zum Abwinken. Und auf der anderen Seite auch in einer Dualkonstruktion die Nichtverkettbarkeit von Ereignissen. So, damit hatten wir jetzt also seitdem haben wir also sozusagen sechs Dimensionen, aus denen wir, und das ist das Versprechen, eigentlich als Schutzziele alle anderen ableiten können. Und wir haben insofern auch da eine gewisse Vollständigkeitsvermutung, zu der ich am Ende komme. Das heißt, im Moment sieht die Schutzziele-Landschaft so aus, vier Elementarschutzziele aus Datensicherheitssicht plus zwei Schutzziele, die aus Datenschutzgründen noch dazu kommen, Transparenz und Nichtverkettbarkeit von Ereignissen. Und die anderen können wir dann daraus ableiten. Also Anonymität, Abstreitbarkeit, Zurechenbarkeit. Das habe ich einmal ganz kurz gemacht. Das gehe ich jetzt nicht durch. Das wäre sehr lästig. Ich möchte nur einmal, wenn man sich die sechs Standard-Schutzziele anguckt, dass man zum Beispiel Verbindlichkeit als Verfügbarkeit von Kommunikationsumständen hat. Oder Abstreitbarkeit, Kontingenz der Kommunikationsumstände. Das heißt, wenn es jetzt gelingt, in der BDSG, in der Bundesdatenschutznovelle, diese sechs elementaren Schutzziele reinzubringen, dann können wir die anderen alle daraus ableiten. Wir haben dann einen schmalen Normtext, sechs Schutzziele in § 9 BDSG, möglicherweise können auf alles andere trotzdem zugreifen. Es ist schmal und hinreichend ausdrucksstark. So, jetzt mal Beispiele für Maßnahmen, wie man das Schutzziel Transparenz erreichen kann. Das heißt, es müssen Aussagen, Transparenz lässt sich erzeugen, ist eine Konstruktionsaufgabe Transparenz, wenn man etwas über Komponenten, Entitäten sagt, Subjekte auch, Operationen und die Zeitbezüge. Das sind Bestandteile eines jeden Protokolls. Das sind aber auch Bestandteile. Wieso geht das weg? Scheiße. Wieso geht das weg? Ich muss einmal, bitte einmal merken, Komponente oder Entitäten besser, das ist der abstrakte Begriff, Entitäten, Operationen, Zeitbezüge. Und genau, Zeitbezüge. Und genau das brauche ich in Konzepten, Monitoring und Protokollierung. In Konzepten ist, wer soll bis wann welche Operationen ausführen. Das heißt, als Datenschützer will ich auch Konzepte sehen. Monitoring, wer macht jetzt gerade was, um zum Beispiel Betroffenenrechte auszuführen, hat man das System im Griff. Und bei der Protokollierung genau das Gleiche. Wer hat zu welchem Zeitpunkt wann was gemacht? Das heißt, an dieser Stelle kann man Transparenz erzeugen über diese drei Komponenten in Vergangenheit, in Gegenwart und in die Zukunft. Das heißt, man kriegt den Nachweis der Rechtskonformität dadurch abgebildet. Zweite Maßnahme, Schutzziel, nicht Verkettbarkeit. Die anderen mache ich jetzt nicht. Was ein Hashwert ist, das brauche ich Ihnen nicht so erzählen. Wir haben hier als Beispiel, wie man Verkettungsmanagement hinbekommt, dass bestimmte Kommunikation nur bestimmten anderen Kommunikationen korreliert werden dürfen. So, das kriegen wir über nutzerkontrolliertes Identity Management. Das ist auch ein Projekt der EU, Prime und Fides, auch mit starker Beteiligung der TU Dresden. Das heißt, man agiert im Grunde nur noch über Pseudonyme. Es gibt verschiedene Klassen von Pseudonymen, in denen man zum einen es gibt Pseudonyme, an denen man Reputation aufbauen kann, und es gibt Einweg-Pseudonyme. Das macht man über Identity Management. Oder bereichsspezifische Personenkennzahlen, e-Government. Da haben wir ein Beispiel in Österreich, ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Da ist es eben so, dass eben nur ganz bestimmte Ereignisse, zum Beispiel die Steuerabwicklung mit der Verwaltung, dass das wirklich auch nur ein Kennzeichen gibt und nicht eine Personenkennzeichen, die irgendwie alles mit einem verkettet. Zumindest ist der österreichische Weg ein Weg, den man sich unbedingt mal angucken muss. Oder noch eine Geschichte, die spannend ist, bei der Nichtverkettbarkeit. Wir sind gerade dabei, Web-Service-Policies zu formulieren. Das heißt, rechtliche Anforderungen, Länderanforderungen, deutsche Anforderungen, EU-Anforderungen, EU-Nicht-EU-Anforderungen, muss man jetzt in Web-Service-Policies auf einmal formulieren. Das heißt, die Georeferenzierung des Rechts wird auch immer aufgelöst in operabel zugängliche Policies. Daran wird gerade gearbeitet. Das heißt, damit wird das Recht sozusagen auch globalisierter. Es muss sich zumindest auf diese Proportion einstellen. Der ganze Zweck ist jetzt, dass man Operationalisierung von Zweckbindung, Erforderlichkeit und Datensparsamkeit darüber jetzt hinbekommt über den Verkettungsaspekt. Und dann geht es darum, dass es das Ziel um funktionale Separierung von Politik, Wirtschaft, Recht, Wissenschaft und Religion, Gewaltenteilung, Ressorthoheiten, all diese Trennungen, die wir drin haben und die sozusagen die Datenschützer ganz speziell beobachten, kann man wahrscheinlich mit dieser Geschichte jetzt tatsächlich formal adressieren zumindest. Vielleicht nicht modellieren durchgängig, aber zumindest adressieren. So, und was hat man als konkrete Maßnahmen? Ganz einfach zum Beispiel, es müssen Prozesse storniert werden können, komplett, als nicht geschehen. Das heißt, wenn etwas gelöscht wird, dann zum Beispiel, oder wenn wirklich was gewiped wird, das heißt, ich will auch im Protokoll da nicht sehen, dass da was gewiped wurde und was da genau gewiped wurde. Und ich will auch nicht in der fünften Backup-Generation doch noch die Daten sehen, weil man sie dann irgendwie doch nicht gelöscht bekommt. Oder weil SAP sagt, wir können gar nicht löschen, um die Integrität unserer Daten sehr hoch halten zu können, dann muss man eben Datenträger vernichten. Also Löschung ist möglich und wenn man dieses Schutzziel als Norm ins BDSG reinschreibt, dann kann man sich auch dagegen nicht mehr wehren. Sozusagen. Denn zumindest stehen sie dann ganz arg unter Beobachtung diejenigen, die sagen, wir können das alles gar nicht. So, und das kann man jetzt ein bisschen auseinanderziehen. Das ist jetzt gerade eine Folie, die im Arbeitskreis Technik der Landesdatenschutzbeauftragten gerade in so einem Paper floriert. Was ist eigentlich der Schutzzweck, um Datensicherheit von Datenschutz zu unterscheiden? Was ist der Anwendungsbereich, die Funktion und was für Maßnahmen stehen zur Verfügung? Also Schutzzweck bei der Datensicherheit dient dem Interesse der datenverarbeitenden Stelle weitgehend, Datenschutz dient dem Interesse der Betroffenen und ich würde sogar noch sagen, auch der Gesellschaftsstruktur, nämlich zum Beispiel die funktionale Separierung von gesellschaftlichen Subbereichen auch wirklich durchsetzen zu können. Ich möchte nicht darauf eingehen weiter. So, was hat man davon, wenn man Schutzziele formuliert, diese sechs, die ich jetzt vorgeführt habe? Ich glaube, dass diese Schutzziele sind stabil, sie sind in sich selber verständlich, ganz anders als Normentexte wie Landesdatenschutzgesetze oder Bundesdatenschutzgesetze. Das heißt, Verständlichkeit und Stabilität und sie sind auch zutreffend. Sie bilden Attraktoren für konstruktive Bezüge. Organisationen wissen auch, was sie hin überhaupt konstruieren sollen. Wenn sie Infrastruktur bauen, Techniker wissen, aha, wir müssen ja Transparenz machen, wie machen wir denn das? Das wäre nicht so gutes Beispiel, Transparenz, Verkettbarkeit. Wir dürfen nicht alles und wir wollen auch gar nicht jede Art von Transaktion mit jeder anderen sozusagen korrelieren. Das heißt, Techniker bekommen was an die Hand mit diesen Schutzzielen, dass sie auch hinarbeiten können. Sie wissen also mehr als nur das, was sie nicht tun dürfen. Diese elementaren Schutzziele operationalisieren, das ist die These, drei Aspekte, nämlich erstens operationale Beherrschbarkeit. Stimmt das? Tun das die Schutzziele? Und die Behauptung von Andreas Müller ist, ja, das, genau das tun sie. Es geht um operationale Beherrschbarkeit, soziale Fairness. Wenn es dann nicht fair ist, kann man zumindest thematisieren. Allein wenn man unfaire Bandbreite hat. Und die individuelle Vertrauenswürdigkeit, dass das über die Schutzziele im Grunde adressiert wird. Das sind sozusagen nochmal die Abstraktionen der Schutzziele. So, und wenn man das auch nochmal in die Web-Service-Policies, das hatte ich ganz kurz angedeutet, die jetzt formuliert werden, um sozusagen eine Automation hinzubekommen, die über die einzelne Organisationsgrenze hinwegreicht, gesellschaftsweite Automation bei jeweils eigener Verantwortlichkeit nur für den eigenen Bereich, das wird gerade gebaut und jetzt muss man also Inkarnationen der Schutzziele finden in den Web-Service-Policies. Es sind schon informelle Projekte genau daran gescheitert, wir haben es nicht bekommen. In Deutschland gibt es keine Intelligenz, die im Moment in der Lage ist, rechtliche Regeln in Web-Service-Policies tatsächlich umzusetzen. Und das ist keine Frage des Geldes, es ist eine Frage des Manpower. Anscheinend, es gibt also mit einer gewissen Verzweiflung suchen ganz paar Leute in Deutschland dringend nach Leuten, die sowas können. So. Das ist im Moment die Grafik, und die mich im Moment beeindruckt und unter dem Eindruck, ich arbeite und stehe. Wir haben auf der linken Seite das Ziel, Datenschutz operativ umzusetzen. Wir definieren das durch Datenschutzschutzziele, die hatten wir bisher in dieser Form so nicht. Wir haben auf der rechten Seite typische Musterprozesse aus dem Datenschutzmanagement. Die sollen helfen, die Schutzziele zu erreichen. Damit Prozesszustände Aber vermessbar werden, brauchen wir Key Performance Indikatoren dafür. Das heißt, wir müssen selber messen, wie gut ist eigentlich das Datenschutzmanagement? Wie gut werden die Schutzziele dann jeweils erreicht? Wenn man das zusammenpackt, Datenschutzziele und die KPIs, dann hat man tatsächlich gemanagte Datenschutzmanagement-Prozesse, weil es messbar und bewertbar wird. Das ist also genau das, was ich will. Das verschreckt noch viele Datenschützer, weil diese Art von Transparenz für ihre eigene Arbeit sie auch eigentlich haben wollen. Weil sie nicht glauben, dass wir es leisten können. Jetzt habe ich aber folgendes Problem als jemand, der in der öffentlichen Verwaltung angestellt ist. Ich kann nur, wenn ich rausgehe, habe ich nur als Grundlage die Rechtsgrundlagen. Wenn ich sanktioniere, wenn ich rausgehe, ich muss den Betrieb feststellen, ihr genügt nicht, ihr dokumentiert gar nichts, nichts ist transparent bei euch. Für die Identität ist bei euch ganz schlecht. Ich kann euch beliebig was unterschieben. Die Verfügbarkeit ist schlecht, interessiert mich ja nicht ganz so. Vertraulichkeit habe ich an daran überhaupt nicht gedacht. So, dann kann ich das nur, wenn ich Rechtsvorschriften habe. Und noch habe ich die Schutzziele in den Gesetzen nicht. Was für eine Abhilfe gibt es? Pragmatisch, man schreibe diese 6 elementaren Schutzziele jetzt auch in die Gesetze rein. Das ist im Moment das, was ich versuche zu erreichen. Rechtsdogmatisch, die Grundrechte, von denen war gestern auch die Rede, sind Abwehrrechte des Bürgers gegenüber dem Staat. Das ist ein Versuch, sehr wohl doch Fairness in dieses notorisch unfaire Verhältnis hineinzubringen. Muss man möglicherweise die Schutzziele als sozusagen als operative Aspekte von Grundrechten reinbringen. Und wir haben mit dem Grundrechtsurteil, mit dem Gewährleistungsurteil, mit dem Identitäts- und Vertraulichkeitsurteil des Bundesverfassungsgerichts von 2008, im Februar 2008, haben wir im Grunde schon einen Einstieg. Das ist schon ein Versuch, den Grundrechtekatalog auch auf eine operative Basis zu stellen. Philosophisch, wenn man sich einmal anguckt, Jürgen Habermas, Theorie des kommunikativen Handels 1981, dort hatte er Anforderungen an eine vernünftige Rede gestellt. Und die muss bestimmten Aspekten genügen. Die Schutzziele, also Habermas konnte 1981 nicht sehen, was wir jetzt möglicherweise formulieren können. Beherrschbarkeit, Fairness und Vertrauenswürdigkeit zu formulieren, sind im Grunde Anforderungen an eine vernünftige Infrastruktur. Und aus der sozusagen Analogiebildung heraus habe ich auch die Vollständigkeitsvermutung, dass wir mit diesen 6 Elementarschutzzielen sehr, sehr weit kommen. Soziologisch, also Schutzziele machen vermutlich Systemvertrauen, dass es irgendwie nicht, dass man nicht ein Idiot ist, sondern man vertraut. Dass man also, ich vertraue darauf, dass in meine E-Mail, obwohl sie nicht verschlüsselt wird, wirklich nicht reingeguckt wird. Ich kann unter dem Aspekt, ich arbeite so, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass man reinguckt. Oder die Brücke, über die ich rüberfahre, ist sehr unwahrscheinlich, dass sie zusammenbricht. In dem Sinne ist Systemvertrauen. Oder auch, ich muss wahrscheinlich nicht am Blinddarm sterben. Dass das gesamte System so funktioniert, wenn ich am Blinddarm was habe, dass ich wahrscheinlich nicht sterben werde, obwohl da ganz viel Mist läuft. Also, Beherrschbarkeit, soziale Fairness, lukrative Vertrauenswürdigkeit sollen operationalisierbar sein über diese Schutzziele. Prüffähigkeit wird zu einer Systemeigenschaft. Das heißt, ich bin dabei, an solchen Infrastrukturen beratend teilzunehmen. Mein Ziel ist, Prüffähigkeit von Systemen herzustellen. Im Moment werden große Systeme gefahren. Wir haben ein einziges in der Verwaltung, das durchelektronisiert ist, das Meldewesen hat erst 2007. Das wird ohne Dashboard gefahren. Das funktioniert irgendwie. Man kann große kritische Infrastruktur nicht irgendwie fahren, man braucht Dashboards. Das muss man ihnen aber sagen. Da gibt es kein Dashboard. Das heißt, Prüffähigkeit muss zu einer Systemeigenschaft werden. Ja, hier sind Referenzen. Das habe ich gemacht, weil das wahrscheinlich die Folien irgendwie mal hergeben will oder so. Dann kann man so halt lesen, was es so geht. Und wer was von mir will, Kontakt darf ich. Danke euch.
Sind wir jetzt wieder super in der Zeit? Sind denn. Sind denn noch Fragen?
Ja, Philipp?
Genau.
Hallo. Wegen des Grundrechts auf.
Wie heißt so schön?
Informationelle Erschöpfung? Nee. Gewährleistung und Vertraulichkeit.
Gewährleistung von Integrität und Vertraulichkeit, die beiden Schutz.
Integrität und Vertraulichkeit von technischen Systemen. Beraten Sie, dass sich das auch auf andere Rechtsgebiete ausstrahlt, also ganz besonders mal strafprozessual? Also momentan haben wir einen besonderen Schutz von Unterlagen, die durchsucht werden müssen. Für Computer haben wir das noch nicht. Müsste man da die StPO vielleicht ergänzen?
Kann ich nicht wirklich was kompetent zu sagen. Ich war vor 14 Tagen auf einer Veranstaltung in Berlin. Da haben unsere Feinden, der Assistent von Hoffmann-Riem, also ein Bundesverfassungsgerichtsmenschen, Juristen, hatte dort was erzählt und hatte seine ganze Unsicherheit zu dieser Frage noch gegeben. Das heißt, wenn dieser Mann schon unsicher ist, dann möchte ich dazu nicht so viel sagen. Also was die Interpretation dieses, dieser Geschichte angeht. Was mich nur irritiert, ist, wie wenig darüber gesprochen wird. Und ich hatte damals versucht, Honig draus zu ziehen, ob ich jetzt, wenn ein Rechenzentrum nicht vernünftig läuft, ich sage, ich lege euch still. Ja, ich habe jetzt ein wunderbares Urteil, aber das ging leider nicht.
Die 6 Schutzziele mögen ja jetzt nachvollziehbar und verständlich sein. Was mir jetzt noch nicht so verständlich ist, ob die überschneidungsfrei sind und ob die vollständig sind. Können Sie vielleicht dazu noch ein paar Worte verlieren? Also nicht, dass man, warum findet man dann nicht in einem Jahr noch ein 7. Oder 8. Schutzziel, das man jetzt vergessen hat?
Absolut berechtigte Frage. Lassen wir uns darüber diskutieren. Das ist ein spekulativer Entwurf, der ist bisher nicht getoppt worden, weil aber auch noch keine Diskussion zustande kommt. Ich bin deswegen hier, weil ich möchte, dass wir gejagt werden. Die Dualkonstruktion, ich wusste gar nicht, ich bin selber Soziologe, ich wusste überhaupt nicht, dass man als Informatiker so eine Dualkonstruktion zulässt. Weil die Aussage ist gleichzeitig widersprüchlich, also auch komplementär zueinander. Das nennen wir jetzt mal dual. Als Soziologe habe ich kein Problem damit, weil ich in Konflikten und Widersprüchen und so weiter natürlich zu denken gewohnt bin. Aber ich muss es zum Glück auch nicht formalisieren. Und die Formalisierung der verschiedenen Art sind ja alle missglückt. Also ich darf damit rumspielen. Fitzmann hatte sich das aber erlaubt. Und diese Dualkonstruktion überzeugt mich erstmal sehr, weil sie mir sehr hilft, insgesamt sämtliche Datenschutzrisiken zu skalieren, zu profilieren in diesen 6 Dimensionen. Ich teste dann im halben Jahr und mache ich im Grunde in meiner freien Zeit nichts anderes, als zu gucken, kriege ich das abgebildet, was ich kenne. Ich kriege bisher alles abgebildet, das ist meine empirische Antwort. Und meine logische Antwort ist, die Analogiebildung zu den Anforderungen eines vernünftigen Rede gemäß der Theorie des kognitiven Handels von Habermas. Der hat auch 3 Aspekte. Ein Beispiel. Wenn wir jetzt miteinander reden, unterstellen wir in dieser Interaktion, dass Identität gewährleistet ist. Das, was ich höre, wenn ich selber rede, nicht was ich denke, was ich höre, und das, was Sie hören, wird auf dem Weg zu Ihnen nicht verbogen. Das bleibt. Wir haben in dieser Interaktion eine Identitätsunterstellung, die wir nicht explizieren müssen. Darüber müssen wir nicht nachdenken. Müssen wir aber nachdenken, wenn wir auf einmal einen Draht dazwischen haben. Genauso Vertraulichkeit. Ich rede jetzt so mit Ihnen, wie ich glaube, dass es für uns beide adäquat ist. Nicht, wer jetzt noch zuhört und da ist auch eine Kamera, das muss ich Ihnen eingedenken. Aber ich habe auch einen Vertraulichkeitsaspekt, auch eine Vertraulichkeitsunterstellung. Ich sage nicht alles, was ich sagen könnte jetzt hier. Und Verfügbarkeit. Ich rede nur so, dass auch wir beide reden so zueinander, dass wir einander verstehen. Auch das muss ich nicht explizieren in Interaktion. In der Technik muss ich das explizieren und das sind ganz vernünftige Anforderungen, damit überhaupt Kommunikation hier implizit. In Technik explizit, das ist das Tolle an Technik, sie macht die Konflikte sichtbar, unterstellen muss. Und genauso sind die anderen Vorstellungen, Transparenz in Organisation und nicht in Verkettungsmanagement, was darf mit welcher welche Transaktion darf mit welcher Transaktion verkettet werden, wie auch immer und so weiter, muss jetzt auch explizit gemacht werden. Und weil Habermas die Habermas-Anforderungen als, soweit ich das sehe, als vollständig gelten und wenn es darum geht, vernünftige Rede sozusagen in den Griff zu bekommen. Und da stelle ich jetzt erstmal, wenn jemand möglichst bitte besser machen, als ich es eben kann, dass das Gleiche an Vollständigkeit dann auch für Operationen gilt.
Sonst noch Fragen? Gut, sehe ich nichts. Ah, doch.
Also diese Gegenüberstellung und dieses System dann mit diesen 6 Grundzielen und darauf dann alles andere aufzubauen, das erinnert mich persönlich jetzt ziemlich fatal an die Geschichte der Mathematik zu Zeiten von Hilbert und Co., die dann gesagt haben, wir stellen Axiome auf und darauf können wir alles beweisen. Und dann kommt der Gödel daher und sagt, plötzlich ist unvollständig.
Selbstbezüglichkeit ist trivial. Wir haben Selbstbezüglichkeit da drin gehabt, meine ja nur. Das heißt, die Frage ist natürlich, wo das Modell in sich selber vorkommt, das wird ja nicht ignoriert, das Problem. Ja, natürlich, das haben wir mit drin. Also Gödel haben wir mit drin. Also wenn uns Gödel aus der Bahn schmeißt.
Okay. So. Sonst noch Fragen? Okay, dann Dankeschön.